Hallo, liebe WIMAF-Zuhörerinnen und auch heute ausnahmsweise ein Hallo an unsere lieben WIMAF-Zuhörer. Es ist wieder soweit. Wiedersehen macht Freude. Der beste Podcast aller Zeiten hat sich eingefunden, um euch eine neue Folge aus der wunderbaren Welt des Films zu kredenzen. Und heute haben wir einen ganz tollen Gast, über den wir uns sehr freuen. Sie ist Filmemacherin, sie ist Producerin, sie ist ein kreativer Geist und eine gute Freundin des Hauses. Und deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass sie hier ist. Wir haben auch eine Band und ein DJ-Team zusammen. Deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass sie hier ist. Herzlich willkommen, Stefanie Hielscher.
Hallo Nils, hallo Maria. Danke für die Einladung.
Na, sehr gerne. Um das kurz vorweg zu sagen, unser DJ-Team hat, glaube ich, zweimal bisher aufgelegt, vor 5 Jahren
ich oder so. Ich würde eher sagen 20 Mal.
So gefühlt, okay, wow. Oder?
Doch, gefühlt. Also für mich war es eine wichtige Periode in meinem Leben.
Die Storys will ich auf jeden Fall hören, weil wenn Nils sich an 2 Mal erinnern kann und du dich an 20 Mal, gibt es bestimmt ein paar gute Storys dazu.
Na, ich weiß noch, auf der Flummi-WM haben wir nachmittags aufgelegt.
Das ist schon mal eine geile Story.
Ja, dann war irgendwo war es auch mal dunkel, als wir aufgelegt haben. Also das, abends haben wir schon auch
das
aufgelegt.
Das war in einem Club damals, im Watt oder wie es
hieß. Wie hießt ihr denn?
Im Watt, das war ja, ja.
Was ist denn euer DJ-Team?
Deutsche und Japaner.
Stimmt.
Na. Das fand ich schon. Ist ein sehr guter sehr Name, der aber eigentlich schon besetzt ist. Wir hatten den so ein bisschen geklaut.
Aber von so einer Werbeagentur oder so.
Ja, weil ich glaube, diese Werbeagentur ist mittlerweile ziemlich groß. Also ich glaube, wenn wir ein Revival haben, dann sollten wir uns vielleicht Koreaner und Australier nennen.
Sollen sie doch zur nächsten Flummi-WM kommen und euch herausfordern.
Ja, eben. Streetfight. Ja, und da gewinnen wir gegen die Werbe.
Ja. Street-Flummi-Fight.
Wir hauen denen dann so Kickerstangen über den Kopf. Wo so die Kickerfiguren noch dran sind. In Werbeagenturen spielen noch immer alle Kicker.
Ach so.
Oh, das war jetzt über 3 Ecken. Da musstest du
Maria bringt
reinholen.
Die Laubsäge mit, damit wir das so auslösen können.
Nee, ich würde einfach Notizen machen für die Feedbackrunde danach.
Ja, oder so.
Okay, alles klar.
Ich wollte übrigens auch noch, weil wir jetzt ja schon quasi fast mitten im Gespräch sind, sagen, dass ich seit Anfang an dich unbedingt als Gast haben wollte und mich total freue, dass es das endlich geklappt hat. Wir haben ja jetzt gerade 2 oder 3 Monate Pause gemacht, deswegen weil jetzt haben wir gerade eine Zeit lang überhaupt niemanden eingeladen.
Richtig.
Das ist auch einfach ein Symbolbild unseres Lebens. Und unsere Freundschaften funktionieren nur noch über diesen Podcast.
Ja, wunderbar, mal wieder hier sein.
Nee, aber ich freue mich echt richtig doll. Ich freue mich total, dass du da bist.
Schön, ich freue mich auch sehr, dass ihr mich gefragt habt.
Wir gucken ja verschiedene Reihen in diesem Podcast. Wir gucken zum Beispiel alle James-Bond-Filme, wir gucken alle Rocky-Filme, wir gucken alle Rennie Harlan-Filme, alle Nicolas Cage-Filme, alle Filme von Popstars.
Was wir noch nicht angefangen haben und
so,
wovon ihr auch noch
gar
nichts
nicht angefangen? Ah, okay, gut. Aber so solche Sachen. Und wir gucken unter anderem auch alle Bette Midler-Filme. Ja. Und da hast du heute einen von abbekommen, Stefanie.
Genau, ich habe tatsächlich auch noch nicht so viele gesehen und habe mich voll gefreut, dass ihr mir Zoff in Beverly Hills geschickt habt.
Genau. Mhm. Down and Out in Beverly Hills.
Auch so ein richtig geiler 80er-Name, ne?
Also Wahnsinn.
Das Wort Zoff eigentlich schon, oder?
Zoff ist, ja Zoff, das müsste man echt öfter wieder gebrauchen, ja. Ne?
Oh, ich hatte richtig Zoff mit dem.
Vielleicht nennen wir uns Zoff. Zoff und Zoffer.
Zoff und Zofferchen.
Aber wer ist Zofferchen?
Die jetzt als DJ-Team oder
was? Okay. Wie heißt denn eure Band?
Die heißt eigentlich auch Deutsch und Japaner, aber ich wollte das gerne nochmal besprechen.
Deutsch und Japaner, die Band.
Oh, stimmt, weil dann geht's ja auch wieder.
Ja, weil dann ist es klar, dass es nicht verwechselt.
Genau, also das Konkurrenzumfeld
ist. Und die
heißt dann
Deutsche und Japaner, die Agentur.
Ja. Ja. Okay, ja, ey, easy. Ja, total. Ja, easy does it. Ja. Die Band.
Adidas, die Band. Weil mit so einem Zusatz ist man immer auf der sicheren Seite.
Und zwar, ich glaube, dass es wirklich genauso funktioniert. iPhone 7, die Band. Auch gut. Aber so auch explizit mit der Zahl.
Ja.
Weil es ist das letzte iPhone mit einem Klinkeneingang. Das sollten wir alle nochmal hier
dran denken. Ja, Zoff in Beverly Hills. Toller Film, den ich damals im Fernsehen gesehen habe, mit, weiß ich nicht, 13 oder so zum ersten Mal.
Ich habe ihn jetzt hier zum ersten Mal gesehen.
Ich habe ihn auch damals gestern auf dem Computer zum ersten Mal gesehen und war völlig hin und weg.
Ja?
Es hat mir echt den Tag versüßt.
Hat es dir gefallen?
Ja, total. Ich liebe den Film über alles.
Ich bin so froh, dass wir doch in eure Familie einmal Freude gestreut haben mit diesem Podcast.
Ja, okay, der Mats war ja schon mal hier. Mein Mann, und der musste die Piratenbraut gucken. Aber nicht nur er, sondern unser Sohn und ich, wir mussten den auch gucken und wir konnten den echt nur in Etappen gucken. Ganz kleine Häppchen. So Top in Beverly Hills hingegen habe ich ganz alleine und ganz am Stück geschaut. Ah, ja. Und genau.
Weil Matze hat wie immer gesagt, oh no way, ich habe was zu tun, bin den ganzen Tag nicht da, ciao.
Ja. Ja, aber fandet ihr die Piratenbraut gut?
Ja. Also ich fand ihn kurzweilig. Also ich fand ihn, es war auch ein doofer Film. Also ich fand ihn ein bisschen doof. Also so und quasi zum drüber lustig machen, kein guter Film. Aber ich fand ihn kurzweilig. Also mich hat er quasi nicht, ich fand, dass er auch schnell vorbei war. Also da ist halt viel passiert und dann war Abspann.
Also mich hat er ein bisschen an Prinz Eisenherz erinnert. Ich weiß nicht, wann er rausgekommen ist. Ich glaube, vielleicht vor 20 Jahren oder so. Und das war der einzige Film, aus dem ich je rausgegangen bin. Im Kino.
Das war bei mir Fluch der Karibik 3 oder 4. Da bin ich in der Pause nicht wiedergekommen.
Okay. Ja, das Genre ist auch schwierig, ne? So Schiffe auf Wasser.
Ich
finde aber Schiffe am Landen durchaus noch schwierigeres Genre.
Werftfilme mag ich eigentlich ganz gerne.
Du, jeder mag einen guten Werftfilm. Also, sagen wir mal ehrlich, finde ich auch als Genre bei Netflix extrem unterschätzt. Stimmt.
Sollte man mal was machen.
Was heißt ein Werft auf Englisch?
Warft.
Warft-Filme.
The Dwarf in the Warf.
Ja, haut ihr heute Bandnamen raus. Seid bloß vorsichtig, euch die alle zu schützen.
Ich bin nur aus 2 Filmen, glaube ich, in meinem Leben rausgegangen.
Werft-Filme, die Band.
Und ich bin aus, mir fällt gerade auf, dass du gesagt hast, du bist aus Fluch der Karibik 3 oder 4 rausgegangen. Mhm. Wieso sind wir denn dann vor einem Jahr in Fluch der Karibik 5 überhaupt ins Kino gegangen?
Ja, ich bin noch nie ein Mensch, der aus Fehlern gelernt hat. Warum soll ich da jetzt bei Filmen anfangen?
Das ist mir gerade mal so aufgefallen.
Ich könnte dir ganz gerne mal, wenn wir Zeit haben oder auf einer Party, mal alle meine Ex-Freunde vorstellen, um die Theorie auch noch zu untermauern.
Ich bin aus Highlander 3 rausgegangen.
Da werde ich nicht mal reingegangen.
Das
habe ich
nicht
mal gesehen.
Und Police Academy 7 bin ich auch rausgegangen.
Auch wirklich, das waren aber 2 mit Ansagen.
Ja, wahrscheinlich so ein bisschen.
Ich bin bis 7 gar nicht gekommen. Wir haben jetzt gerade so einen längeren Urlaub gemacht und haben da viele Filme geguckt und unseren Sohn in die Welt von Police Academy eingeführt. Sind aber bei 4 stehen geblieben, weil wir immer wieder die ersten 3 gucken mussten, weil der Kleine die so super fand. Deswegen bei 7 bin ich nicht angelandet, aber du sagst, der lohnt sich nicht. Wiedersehen macht Freude. Okay.
Beim ersten Mal tut's noch weh.
Beim zweiten Mal nicht mehr so sehr.
Das könnten wir zum Beispiel covern mit unserer Band.
Ja, das kenne ich aus.
Ich glaube, da kriegt ihr auch gar keinen Ärger. Also meine ich jetzt
das
wirklich. Song?
Das ist voll der Hit, Mann. Der
Stefan Waggershausen Song. Stefan Waggershausen und Lanou oder so hieß die doch.
Ja. Oh, aber das fand ich
da
ganz
Sex?
Toll.
Sie hat ja ihre Parts in der
Um Trennung geht's da.
Du musst da Französisch singen.
Le jour la rue la rue. Ja rue la rue la rue.
Könntest du original so durchziehen, würde
keiner merken. Alles auf
Ö.
Warum singen wir dieses wunderschöne Lied an dieser Stelle? Hier hat gerade eine Premiere stattgefunden.
Ja, wir haben eine neue Sache, wir haben eine neue Rubrik.
Ja. Nicht nur eine WIMA-Premiere, sondern auch eine Podcast-Produktionspremiere sozusagen, eine PPP. Und zwar hat uns irgendwie die SD-Karte verlassen.
Ja.
Wir haben, glaube ich, so eine Stunde geredet. Die ersten 7 Minuten wurden aufgezeichnet. Mal gucken, was davon sendbar ist.
Ja.
Genau, das ist alles, quasi alles, was ihr gehört habt, bevor wir angefangen haben zu singen.
Ja.
Und alles, was ihr jetzt hört, nehmen wir zum zweiten Mal auf.
Genau. Und aber das ist eben eine neue Sache. Also wir wollen das jetzt auch mit allen zukünftigen Gästen machen, weil wir auch finden, dass wir an so bestimmten Formulierungen ruhig noch feilen können.
Absolut. Ja. Absolut.
Mir war einiges wirklich zu roh.
Ja. Wir haben ja übrigens auch Keanu Reeves zu diesem Podcast eingeladen.
Stimmt. Und da kam auch eine Rückfrage. Was ist das für ein Podcast?
Ja.
Und
also ja, der war ja auch eben da. Nach den 7 Minuten ist der gekommen. Aber genau. Der musste ja jetzt schon
wieder
weg. Wieder weg. Das ist schade.
Ja. Und wir fanden aber auch, was er gesagt hat, so, nee, das machen wir noch.
Ja. Vielleicht hat er nächstes Jahr nochmal Zeit.
Also,
Vielleicht haben wir nächstes Jahr nochmal Zeit.
Liebe Zuhörer, wir reden über den Film Zoff in Beverly Hills.
Ja, das haben wir, glaube ich, schon gesagt, genau.
Hauptrolle Richard Dreyfuss, Bette Midler und Nick Nolte. Und man sagt ja Nick Nolte, ne? Wir sagen ja Nick Nolte, aber ich glaube, richtig heißt Nick Nolte.
Niemand außer dir sagt Nick Nolte.
Nee, viele Leute sagen Nick Nolte.
Also ich sage auch Nick Nolte.
Ich auch.
Ja, okay.
Aber ich sage auch Nike.
Hier in diesem Raum sind es jetzt 2 gegen 1.
Aber Nike ist
falsch. Sagst
du
auch Levi's?
Nee, Levis. Westfälisch, Levis. So bin ich geprägt.
Was sagst du?
Wozu?
Zu Levi's?
Levi's. Aber ich habe früher auch Levis gesagt. Ich habe Levis gesagt.
Oh, der ist aber ganz böse.
Nee, aber Levis ist
also,
doch richtig.
Also ich würde mal mit den ganz bösen Steinen im Glas aus hier ganz so.
Aber Levis ist doch richtig, weil das hat doch, Levi Strauss hat die doch erfunden. Also es ist ja ein Deutscher, der die erfunden hat.
Deswegen du bist ja die Levis. Einzige Erleuchtete.
Ja, aber
oder Levis
erleuchtet aus Versehen die Band.
Eigentlich ist es Levis. Levis müsste man es richtig aussprechen.
Ja, und wir Ossis haben schon immer alles richtig gemacht, was Aussprachen angeht.
Achso, die Aussprache mit der Regierung. Und
so. Ja, die haben uns einfach richtig ausgesprochen. Egon Krenz und ich haben am Ende einfach alles geklärt.
Apropos mangelnde Aussprache, darum geht es ja auch in dieser Familie, über die wir heute reden wollen, die in dem Film Zoff in Beverly Hills am Anfang uns wunderbar vorgestellt wird, als der große Yuppie-Traum. Also der Film fängt an, wir hören den sagenhaften Hit von den Talking Heads, dessen Namen ich immer wieder vergesse, aber Once in a Lifetime heißt
Once
es. Lied
in
auch,
a Lifetime.
Heißt es Lied auch
ja.
Once in a Lifetime, ja. Damit fängt der Film an und wir sehen so, wir sehen sozusagen die Obdachlosen-Szene von L.A. / Beverly Hills und sehen auch Nick Nolte als Teil dieser Szene in seiner Rolle als
Nick
Jerry.
Nick Nolte hat übrigens 5 Wochen lang als Obdachloser in L.A. gewohnt.
Auf der Seite
in
war ich auch. Ja.
Wirklich?
Ja.
Oh Gott, sowas hasse ich ja.
Ja?
Dieses, ja, sowas finde ich so ätzend, dieses privilegierte, ja, ich komme jetzt mal 5 Wochen dazu und gucke mir das mal an, damit ich das dann fühlen kann,
naja,
wie es
aber
euch
ich meine,
geht.
Wenn er es 5 Wochen wirklich durchgezogen hat, dann heißt das aber auch schon was.
Aber ich stelle mir das so vor, weißt du, wie der, die haben ja dann auch so Communities, ne, wo die sich dann auch so kennen und so Ecken, wo die sozusagen rumhören, wie dann so ein Typ da ist, der sich irgendwie so ein bisschen die Haare schmutzig gemacht hat. Und was fühlst du dann immer, wenn du das machst? Weißt du, oder der dann immer so daneben steht und die gleichen Bewegungen macht.
Das ist so wie so Reporter, die man
meinst
so für,
so macht man
so Reporter, die man so für 2 Tage obdachlos sind. So das, ja, genau. Oder so das Jenke-Experiment obdachlos und so. Das sind immer alles so ätzend.
Ja.
Ja?
Ja, weil das so, das macht halt so ein Disneyland aus der Obdachlosigkeit. Das finde ich irgendwie, weil die leben ja dann in Obdachlosigkeit mit dem Wissen, ich gehe aber morgen wieder in mein Bett.
Ja, es ist natürlich, ja, du hast recht, weil die meisten, die obdachlos sind, nicht alle, aber die meisten sind es ja nicht, weil sie das wollten.
Na.
Und dann einfach so reinzugehen, das so mitzuspielen und dann wieder rauszugehen, ist natürlich ein bisschen respektlos, das stimmt schon.
Und selbst die es wollten, können nicht morgen irgendwo in einen fancy Ort wieder zurückgehen.
Ja.
Also deswegen, das ist schon, da tue ich mich immer ein bisschen schwer.
Findet ihr eigentlich Nick Nolte attraktiv?
Ich finde den, der ist mir ein bisschen zu alt. Aber eigentlich ist es ein attraktiver Mann.
Aber in einem Film ist er doch eigentlich so alt wie ich, oder? Der ist doch da so in seinen 40ern.
Nein, der ist da 60 oder so.
In dem
so.
Film?
Der
Nein.
ist doch nicht 60.
Doch, natürlich.
Der ist Anfang 40. Der ist doch nicht 60.
Wir sind doch alle Anfang 40.
Also, ich gucke jetzt mal nach. Warte, jetzt,
ja,
also,
der ist so
der
alt
ist
wie wir.
Fall, ja. Auf jeden
wirklich?
Fall. Ja, auf jeden
also mir kommt der so viel, viel älter vor.
Nee, ich glaube so, der Vater ist, glaube ich, würde ich eher so auf so an Ende 50 tippen.
Ja.
Aber Nick Nolte ist
ja, aber der, ich glaube, 40. Nick Nolte vielleicht ist 60 übertrieben. Aber
weil dann finde ich auch die Szene mit der Tochter nochmal extrem fragwürdig.
So.
Ja, ist ja sowieso, ne?
Ja.
Ah, warte. Zoff in
aber meinst du, da stehen jetzt die Charakteralter? Oder nee, willst du jetzt das Alter von Nick Nolte?
Der Film ist von 86. Nick Nolte ist 41 geboren. Also war er da 44.
Ja.
Nee, 45.
Siehst du? Also ein bisschen älter.
Aber
2 Jahre älter.
Ja, 2 Jahre
wie
älter.
Wie alt bist du? 42.
Ich werde, glaube ich, dieser 43, ne? Wenn mich nicht alles täuscht.
Ja.
Und du?
Ich bin 37.
Ah ja, guck, weit entfernt.
Ja, also, hab am Horizont.
Für dich ist das ein alter Mann.
Ja, für dich ist das ein alter Mann.
Ist so gut.
Ja.
Findest du gut, ne, alte Männer?
Na, ich finde ihn halt wahnsinnig unattraktiv. Ich finde, dass er ein gruseliges Gesicht hat.
Findest du? Mhm. Ich finde den.
So ein bisschen, der geht für mich so in Richtung Gary Beasy.
Wer ist das?
Oh, okay.
Auch jemand,
nee,
mit einem
find,
sehr gruseligen
Gesicht.
Ich
finde, das sieht gar nicht aus wie Gary Beasy.
Ich weiß nicht warum, aber ich finde, dass der so ein bisschen so aussieht.
Aber ich finde, der hat eher so einen Hundeblick. Der ist so ein bisschen treu.
Ja, also ich finde, dieser Mittelscheitel tut ihm nichts, wie man so schön sagt.
Heißt das, der tut nichts für ihn?
Der tut
ja,
nichts
genau.
für ihn.
Okay. Mhm.
Aber ansonsten finde ich auch, dass der gut aussieht im
okay.
Film.
Okay. Ja, also ich finde den auf jeden Fall attraktiv, aber mir ist er zu alt.
Ja.
Aber, ja.
Auch nicht so alt, wie du dachtest.
Nicht so alt, wie ich dachte, aber trotzdem viel zu alt für mich.
Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, mich jetzt, wo ich es nochmal sehe.
Ja. Sieht wirklich nicht aus, so Gary Busy.
Zeig gerade ein Bild von Gary Busy. Busy, keine Ahnung.
Busy. Naja, Nick Nolte. Übrigens, ich habe heute. Hab
ich finde auch gut, jetzt so ein leicht passiv-aggressives immer Nick Nolte.
Maria hat mir einen Podcast empfohlen, den ich heute gehört habe, zum ersten Mal. Behind the Bastard. Und da wird immer über schreckliche Menschen erzählt, wie diese schrecklichen Menschen wurden und was sie alles Schreckliches getan haben. Und da habe ich heute die Folge gehört über Steven Seagal.
Und, die habe ich auch schon gehört.
Genau. Und da erklären die, dass Steven Seagal, dieser Schauspieler, der heißt eigentlich Steven Seagal, aber er hat mir erzählt, als er jung war, war er in einer Ausstellung von Marc Chagall und er fand es so cool, wie der Name ausgesprochen wird. Und deswegen nennt er sich seitdem Steven Seagal.
Ja, das ist doch toll. Ja. Das finde ich voll schön. Er macht sich halt so, wie er es gerne möchte.
Vielleicht
ja.
ist es bei Nick Nolte auch so.
Aber davon abgesehen hat er halt auch Sexsklaven gehalten, Menschenhandel betrieben. Und
wer ist Steven Seagal?
Ja, du bist das ist so ein cooler Podcast. Ja, die holen dann, ja, der hat wirklich schlimme Sachen gemacht.
Okay, wusste ich gar nicht. Was ist das für ein Schauspieler nochmal? Ich kenne nur den Namen.
So ein Martial Arts Schauspieler. Also so ein bisschen, der war so in so Actionfilmen in den 80ern eine Sache.
Also Trashfilme sind das alles so ein bisschen.
Okay. Ja. Und ist der ins Gefängnis gekommen?
Nö, das glaube ich immer ganz gut abgehauen. Ist der nicht jetzt in Russland oder so? Ich glaube irgendwie auch, ne, so ähnlich wie Depardieu. Ja. Ist er jetzt auch so überzeugter Russe.
Der ist ja auch super, super Kumpi mit Putin und hier Kim Jong, hast du nicht gesehen?
Ah, ja.
Die haben noch was vor, sagst du.
Putin hat ihn ja tatsächlich als amerikanischen Botschaftsmitarbeiter eingesetzt. Also als, ja.
Nein. Das ist ganz lustig, ne, wenn so
total
TV-Nasen
ja, dem so eine,
in die Regierung.
Die haben eine super Geschichte von ihm erzählt, weil der hat halt einfach immer gelogen, immer allen möglichen Scheiß erzählt, und aber auch so super leicht nachzuprüfenden Scheiß hat er dann trotzdem erzählt. Und es gab so eine Story, die erzählt haben, wo er hat so einen Green Beret getroffen, so einen hohen Militär, so einen US-Militär, und hat sich mit ihm unterhalten, hat ihm so seine Story erzählt, wie er irgendwie seine Jungs gerettet hat und wie er irgendwie so einen super krassen Einsatz hatte, wo er irgendwie heil rausgekommen ist und so. Und Steven Seagal war ganz beeindruckt. Und dann hatte der, kurze Zeit später, hat er irgendwo so einen Vortrag gehalten vor so einer Klasse und hat dann da die ganze Story auch nochmal erzählt, aber als hätte er das gemacht.
Ja.
Und das Ding war aber, dass der Typ, dem das erzählt hatte, da auch saß im Publikum.
Das ist ihm völlig egal.
Und der ist dann plötzlich aufgestanden und hat gesagt, hör doch mal auf, so eine Scheiße zu erzählen, das ist meine Story.
Okay, und dann, wie hat er da reagiert? Ja,
keine Ahnung.
Okay.
Aber so Sachen sind in Dorn passiert. Er hat zum Beispiel auch erzählt, dass er als Police Officer ausgebildet wurde und wurde er halt nicht.
Ja.
Also so. Und nur so ein Scheiß. Ja. Er hat nur Scheiße erzählt und war auch mit drei Frauen gleichzeitig verheiratet und hat denen allen auch irgendeinen Quatsch erzählt. Einen in Japan, einen in den USA und so. Also ganz krass. Ja,
krasser Weirdo.
Ja, und hat auch Leute beauftragt, andere Leute umzubringen. Was die dann aber einfach nicht gemacht haben, weil sie gesagt haben, nie.
Hat er geglaubt, dass das dann
passiert ist? Ja, er hat einen ehemaligen CIA-Agenten, mit dem er mal bei einem Film zusammengearbeitet hat, so beratungsmäßig. Mit dem hat er sich getroffen, der war schon in Rente, hat dem einen Koffer gegeben mit $50,000 und hat gesagt, hier, bring mal den um. Und jetzt so, nie. Und dann meinte er dann wohl so, aber ich denke, so macht ihr das. Das hier, ey, du weißt doch, wie sowas geht. Und er so, ja, aber ich mach das. Und der war dann so, aber der ist dann so aus allen Wolken gefallen. Hä? Ich hab das doch im Film gesehen. Also auch so total dumm, aber halt auch so, ja, ganz merkwürdig.
Genug von Steven Seagal.
Ja.
Oder Seagal. Kommen wir zurück zu unserer sympathischen 80er Jahre Yuppie-Familie.
Wir sind hier übrigens einmal im Schlafzimmer und Dave will mit seiner Frau Barbara schlafen und sagt, mir ist unheimlich nach Sex. Und das finde ich so einen guten Satz. So Sex. Also, mir ist unheimlich nach Sex.
Ja, und vorher sagt er, das Mondlicht beleuchtet deine Schultern.
Ja, sie
so
hat
schön.
So schöne Schultern.
Aber da scheint gar kein Mondlicht rein.
Wirklich keins. Ja. Es ist,
ihr habt ja verstanden, worum es beim Komplimente machen geht.
Ja.
Euch möchte man ja nochmal Komplimente machen.
Versuch doch nochmal, Nils.
Wir wollen Realkomplimente. Steffi und ich möchten einfach, wir stehen einfach darauf, wenn man uns physisch korrekte Komplimente
Das von der gegenüberliegenden Häuserwand reflektierte Sonnenlicht spiegelt sich schön in euren Augen.
Vielen Dank, ja. Nils. Ich weiß sehr das gern. Sehr zu schätzen.
Danke.
Das Schlafzimmer, darüber muss natürlich kurz zu reden sein.
Ja.
Das hat euch beide offensichtlich nachhaltig beeindruckt.
Sehr.
Ich fand es total gut. Also mich hat das rosa begeistert und der viele Stauraum, den es da gab. Weil es waren nämlich alles Einbauschränke, aber auf so Kommodenhöhe.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Also es gab ganz viel Ablagefläche, es gab ganz viel Stauraum. Ich finde Stauraum sehr sexy, das passt gut in den Schlafzimmer. Schlimmer.
Ja. Und ich fand auch gut, der dafür leicht grünlich beleuchtete Schminktisch, ja, der so nur aus Glas war, also auch so unten. Und auch unten gab es keine Funktion, außer eine Lampe zu sein. Was ja wichtig ist, dass auch die Waden immer gut beleuchtet sind,
während man sich schminkt. Natürlich.
Ja. So, und und dieser Schrank, wo der Fernseher drin war, alles hat so ineinander gepasst und trotzdem war so viel Platz auch. Mhm. Und dann so in der Mitte das Bett. Und ich fand aber auch im Wohnzimmer und so, alles war sehr gemütlich. Außer der Esstisch, die Stühle um den
Esstisch. Ja, die Esstischgarnitur als ein Albtraum, so marmoriert. Das waren so marmorierte Stühle.
Es war marmoriert, aber es war Stoff.
Ja, ja.
Der aussah wie Marmor.
Das sah ganz fürchterlich aus. Aber beim Schlafzimmer, das erstaunt mich, dass ihr auch jetzt, wo wir das zum zweiten Mal aufnehmen, nicht drüber redet, weil es euch vielleicht nicht so wichtig war. Aber dieses Porträt der beiden überm Bett.
Hammer.
Ich will es voll gut.
1000% von uns haben.
Aber ihn erkennt man gar nicht.
Nee, ja, aber ich habe auch gedacht, soll das der Sohn gemalt haben oder so, weil es sieht auch, man merkt auch, das ist nicht so richtig professionell.
Aber sie haben mehrere so Porträts im Haus hängen.
Ja.
Unten hängt auch noch so eins von ihm.
Ja, aber sollen dann die Kinder gemalt haben oder nicht?
Dafür war es ein bisschen zu gut.
Ja, ja? Dafür hat es auch viel zu gut ins Haus gepasst, weil wenn der Sohn es gemalt hätte, wäre es mit Blut gemalt worden.
Nicht in Pastellfarben.
Und die Tochter, die kann gar keinen Pinsel annehmen, die ist viel zu schwach.
Natürlich. Da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Der Sohn erstmal lebt auch noch zu Hause und ist sehr kreativ, möchte wohl Filmemacher werden.
Ja.
Und am Anfang des Films, wenn die Familie, also das Ehepaar aufwacht, dann hat der Vater auf dem Nachttisch eine Videokassette liegen, die er direkt mal einschiebt, weil offensichtlich kennt er diese Kommunikationsform, denn es ist der Sohn, der seinen Eltern mal wieder irgendwas zu sagen hat. Und das macht er immer, indem er kleine Filmchen, so Kunstfilme schneidet irgendwie. Mhm. Wo er aber dann so sich selber reinschneidet und das sind dann so Collagen und so
von
Szenen.
Von so, aber so Gewalt und Porno, genau. Und dann aber auch wieder der Hund und die Familienmitglieder und so, alles so sehr wild gemischt.
Ja, voll. Was hat er gesagt? Hast du es gerade schon gesagt? Nee, der sagt ja auch am Anfang von der Kassette, sagt er doch, hey Mom und Dad, wenn ihr wissen wollt, wie es mir gerade geht, guckt mal diese. Hast du das gerade schon gesagt?
Nee.
Okay, also er sagt, wenn ihr wissen wollt, wie es mir gerade geht, dann guckt mal dieses Video und dann kommt diese mega verstörende Collage, die Maria gerade beschrieben hat.
Sie gucken zu Ende oder er guckt es auf jeden Fall zu Ende und dann unten, wenn sie dann sich alle zum Frühstück treffen, filmt der Sohn ja wieder und dann sagt die Mutter, so hat Steven Spielberg auch angefangen. Und ich finde irgendwie, sie versuchen so eine Mischung aus, ihn unterstützen, aber sie verstehen auch nicht, was sein Ding ist. Und es ist alles so ganz verwirrt.
Es ist aber schon auch sehr ablehnend, ne? Also am Ende kommt ja nochmal so ein Video, was er gemacht hat, wo er sagt irgendwie, ihr nehmt mich nicht richtig an. Und dann werden so 1000 Szenen hintereinander geschnitten, wo er sagt, geh weg mit deiner Scheißkamera, verlass jetzt den Raum, lass mich in Ruhe. Und er wird im Grunde ja nur abgelehnt und angeschrien, was ja mega traurig ist.
Und es ist ja auch eine sehr klar, also in dem zweiten Film eine etwas klarere Message als in dem ersten. So.
Ja.
Und dann finde ich aber so lustig, dass, also er sagt dann direkt wieder so, ja, was soll das jetzt? Und sie sagt dann, es ist ja ganz klar, dass er sagt ja, ich liebe euch, und aber es ist, warum es mir schwerfällt, mit euch zu reden, das war, ihr mich immer ablehnt. Und dann kommen diese ganzen Aneinanderschnitte von der Ablehnung und sie sagt danach, er will uns irgendwas sagen. Also, ich fand es ja relativ klar eigentlich.
Ja, die ist noch in ihrer Meditationswelt. Ne? Genau. Da sucht sie ja quasi ihren Ausgleich. Sie hat ja einen Meditationslehrer.
Guru, genau. Guru, ich finde es auch so lustig, dass der bei Thanksgiving am Anfang einfach mit am Tisch sitzt.
Ja, der ist halt wichtig für sie. Ne? Das
ist so lustig, dass er da einfach sitzt. Hallo.
Genau, also man hat sowieso das Gefühl, dass sich jeder so in seine eigene Welt flüchtet, ne? Und dass dieses Familienleben, die kommen schon in diesem Haus irgendwie zusammen.
Mhm. Ja.
Und es funktioniert irgendwie. Natürlich ist die Familie miteinander verwoben und es gibt irgendwie dieses gemeinsame Familienleben, aber die Kommunikation ist halt total gestört.
Ja. Ja, ist aber gut, dass alle so viel Platz haben, weil jeder braucht auch diesen Platz. So.
Ja.
Aber trotzdem, und das ist halt das Ungewöhnliche, gerade bei so einer Geschichte, wenn das dann so eine Satire ist oder so eine Gesellschaftskritik oder so eine zynische Komödie oder so. Was da anders ist als bei anderen vergleichbaren Filmen, ist so, dass man trotzdem merkt, dass die sich alle lieb haben. Ich finde, man merkt, dass da so eine Grundübereinkunft ist, wir mögen uns, wir verstehen uns nur nicht.
Es gibt auch immer mal wieder so ganz liebevolle Situationen, also auch am Anfang zwischen Barbara und Dave und so, wo sie ganz kurz so echt süß zueinander sind. Auch die Tochter mit dem Papa und so. Sind alles nicht so eine per se Arschlöcher, wie wir sie manchmal so eindimensional in so 80er-Filmen serviert kriegen.
Nee, gar nicht. Also das Ehepaar, die lieben sich auch total.
Ja, total.
So, ne? Und
sogar ja so weit, wie wir erfahren, wie wir später erfahren, weiß sie ja, dass er quasi mit Carmen, also dem Haushältermädchen, quasi Sex hat. Aber sie gönnt ihm das irgendwie, weil sie hofft, dass das für sein Selbstbewusstsein was tut, weil sie weiß, dass sie das im Moment nicht so liefern kann.
Ja, aber plus, glaube ich, auch so ein bisschen Selbstnutz. Ich habe so von der Backe und muss das irgendwie nicht auch noch
stimmt.
leisten ja. jetzt gerade. Ne? Aber mit der Haushälterin ist sie natürlich auch wieder, also es gibt ja viele spannende Gegensätze, ne? Also das mexikanische Hausmädchen.
Ja.
Sozusagen, ich finde, dass der Film so gesellschaftlich total toll beiläufig wichtige Dinge erzählt. Ja. Also ich meine, der um den es wirklich geht in dem Film, ist ja auch der, obwohl das kann man so nicht sagen, aber der alles auslöst in dem Film, ist ja auch Nick Nolte.
Mhm.
Jerry, der quasi in das Leben der Familie tritt, weil, ich erzähle es jetzt nochmal.
Ja.
Also Jerry lebt auf der Straße, obdachlos, hat alles verloren und verliert dann noch seinen Hund, der immer sein treuer Begleiter war.
Kirak.
Ich kann diesen Namen nicht aussprechen. Ich versuch's
jetzt.
Kirak, die Band.
Benannt nach Jack Kirak. Auf gar keinen Fall. Kann ich uns nicht ankündigen.
Das muss doch jemand anders machen.
Man kündigt sich doch nicht selber an.
Mit der Band? Ja. Hi, wir sind Kirak.
Ach so, so meinst du.
Heißt das Kirak?
Jetzt muss man es immer einmal vorspielen, damit der versteht.
Nee, ich dachte, dass du am Anfang sagst, und jetzt kommt Kirak, die Band. Dann sagst du ja nicht mal, hi, wir sind Kirak.
Ja, okay, aber wer kündigt uns denn an?
Ja, irgendwer kündigt uns doch wohl an. Wir werden da wohl angekündigt.
Keanu Reeves.
Ja.
Ja, der ist jetzt gerade wieder weg, aber ja, okay.
Die Zeit nimmt er sich dann.
Ja.
Keanu Kirak.
Die Band. Naja, auf jeden Fall verliert Jerry, gespielt von Nick Nolte, als letztes seinen Hund. Der Hund haut ab. Geht mit so einer kleinen Fashion-Joggerin, die wahrscheinlich auch in einem schönen Haus in Beverly Hills wohnt und verlässt sein Herrchen, das auf der Straße wohnt. Und mit diesem Hund verliert er quasi seine letzte Hoffnung. Und er sucht ihn und sucht ihn und als er ihn nicht findet, will er sich ertränken im Pool der White Mans.
Genau.
White Man ist die Familie, über die wir jetzt schon gesprochen haben.
Ja.
Ja, also er steckt sich so ein paar Steine in die Jacke und lässt sich einfach fallen.
Ja, das sind auch wirklich nur so ein paar Dekosteine, die im Blumenbeet liegen.
Ich dachte auch
liegen.
Erst, er will die klauen, dachte, was will er denn mit den Steinen?
Sie haben einen Fact, den sie, glaube ich, nicht erfüllen würden, irgendwie rein technisch, aber genau, die beiden beobachten das aus dem Schlafzimmerfenster, beziehungsweise sie meditiert, glaube ich, gerade wieder.
Mhm. Ja.
Und er guckt runter und sieht ihn und sagt, Barbara, ist das der neue Poolboy?
Genau, stimmt.
Und sie reagiert gar nicht und dann springt er halt rein und das ist dann seine Chance, irgendwie Aktion zu ergreifen und das steht so ein bisschen symbolisch natürlich auch dafür, dass er Aktion in seinem Leben, in dem er so eingerichtet und irgendwie auch verfahren ist, er hat irgendwie einen Auslöser, damit er sozusagen mal wieder etwas anderes tun kann und ausbrechen kann aus seiner gewohnten Welt und er springt halt in diesen, in diesen Pool und rettet Jerry das Leben.
Es geht ja auch Dave vor allem darum, irgendwie mal was zu tun, was ihn so ein bisschen cooler erscheinen lässt und so. Also wir haben das ja gerade eben schon besprochen, ich glaube nur, das ist auf der Aufnahme nicht mehr drauf, dass auch seine Tochter, dass er seine Tochter fragt, er fährt in so einem Rolls-Royce Cabrio durch die Gegend und fragt seine Tochter, ob das nicht too much ist und so. Ja. Und natürlich ist es Rolls-Royce, also too much, da geht ja gar nicht.
Nee.
Aber er ist so ganz unsicher deswegen und man merkt so, dass er will jetzt nicht so neureich wirken und er will auch so ein bisschen so wirken wie so ein Typ, der so anpackt und so ein bisschen so ein Liberaler, der alles so ein bisschen machen lässt und so. Aber er weiß nicht so richtig, wie man das macht, das steckt irgendwie nicht so in ihm drin. Und als dann da der obdachlose Jerry sich in seinem Pool ertränkt und er ihn rettet, da kriegt er ganz schnell, schon kurz danach, nachdem irgendwie Jerry wieder lebt und er anfängt, ihm seine Geschichte zu erzählen.
Nachdem er ihm auch ins Gesicht gebrochen hat.
Nachdem er ihm bei der Mund-zu-Mund-Beatmung ins Gesicht gebrochen hat, merkt man, dass Dave so ein bisschen so seine Chance wittert, jetzt endlich mal an einem ein lebendes Exempel zu statuieren und hier am offenen Herzen sozusagen einen Patienten zu retten und hier endlich mal was Gutes zu tun, was ihm in seiner Familie irgendwie nicht so gut gelingt, kann er jetzt bei jemand Fremdem, der ja einfach nur Geld braucht, weil er eben Obdachloser ist, also so wie er denkt.
Oder Essen und materielle Dinge halt.
Genau.
Oder?
Da gibt es dann übrigens die schöne Szene, wo er zu ihm sagt, ja komm, wir brauchen erstmal, geh mal aus den nassen Klamotten raus und dann zieht Nick Nolte sich einfach aus, nackt irgendwie im Garten und dann gibt ihm Dave einen Bademantel, lässt ihn von der Haushälterin einen Bademantel geben und das Erste, was ihm Leute sagt, ist, habt ihr kein Frottee?
Ja, genau.
Das stimmt.
Ja,
das und er so, ja, nee, wir haben jetzt nur das.
Er macht halt immer so Sachen, die nicht von ihm erwartet werden. Ne? Ja. Also,
die man so im ersten Moment so als undankbar auch empfindet.
Genau, ne? Die man als undankbar empfindet und die quasi nicht ins Konzept passen, aber genau diese Handlungen führen ja dazu, dass diese Familie aufgerüttelt wird. Also der verhält sich nicht, wie man es erwartet. Und genau das tut denen aber ja total gut.
Mhm. So. Total, weil sie damit auch so hinterfragen, was sie eigentlich tun. Und ich glaube, für Dave ist auch noch, also Dave erwartet vor allen Dingen auch ein Danke von Jerry, was er nicht so richtig kriegt, genau. Nur so ein bisschen so ein sarkastisches oder zynisches, weil er ja quasi vielleicht auch so ein bisschen aus der Situation heraus, dass er die Person ist, die das große Geld verdient sozusagen und auch von seiner Familie überhaupt keine Dankbarkeit kriegt. Also weil ihm, glaube ich, das auch so ein bisschen fehlt, dass ihn irgendwer auch, er wird ja auch überhaupt nicht respektiert. So, seine Tochter macht ja, was sie will und sein Sohn macht, was er will, seine Frau macht sowieso, was sie will. Also dass er da so
ja,
ein bisschen
ja, aber soll ja auch jeder machen, was er will, ne?
Ja, ja, aber irgendwie, manchmal fehlt es ihm ja schon ein bisschen. Er wird auch gerne mal ein bisschen mehr Zeit mit seiner Tochter verbringen. Er will ja auch seinen Sohn eigentlich verstehen. Also so, er guckt sich die Videos ja immerhin noch an.
Ja, ich glaube, es wäre halt schön, wenn es irgendwas gäbe, was sie alle gemeinsam wollen. So, ne? Aber dass die alle so frei sind für sich, finde ich eigentlich gut.
Ja, ich finde es auch gut. Ich glaube nur, dass Dave manchmal da so ein bisschen lost ist.
Ja, also ja, der will auch, wünscht, glaube ich, auch von seiner Familie irgendwie Dankbarkeit.
Ja, ich glaube, der will auch, es gibt ja diese eine Szene, das ist so relativ gegen Ende, wo so heiße Kohlen im Garten aufgeschüttet sind und dann machen die so eine kleine Party und alle sollen über diese Kohlen.
Auch der Hund rennt dann drüber.
Ja, der Hund rennt da drüber und so. Und dann kommt Dave halt nach Hause und ich glaube, er ist gewohnt, dass er irgendwie einen Drink in die Hand gedrückt bekommt und gefragt wird, wie sein Tag war. Mhm. Und da kann er überhaupt nicht mit umgehen, dass er quasi jetzt gerade nicht im Mittelpunkt steht, sondern dass da irgendwie so eine spirituelle Party gerade stattfindet. Ja. Und dann verlässt er ja auch die Szene wieder, weil er seinen Platz sozusagen nicht findet.
Jerry übernimmt ja auch so nach und nach echt alles. Also am Anfang sind quasi nur Jerry und Dave ein Paar und da findet Dave das auch noch gut, weil seine Familie ist so total dagegen und die verstehen das alle nicht, vor allen Dingen seine Frau natürlich, sein Sohn ist da eher, glaube ich, so ein bisschen. Und dann machen sie auch so einen Buddy-Tag, der ja so ein bisschen Makeover ist und wo wir es auch vorhin schon gesagt haben, außer für die zuhören, weil die haben es nicht gehört, dass wir unterschiedliche Meinungen haben, ob ihm das gut getan hat.
Also ich fand es super. Ich fand die Szene an sich ja schon mal toll, weil es war wie bei Pretty Woman, nur viel, viel kürzer leider. Diese Rodeo Drive Episode bei Pretty Woman gefällt mir. Das ist eh ein ganz toller Film. Vielleicht können wir den auch mal gucken.
Also ich Julia Roberts.
Dann gucken wir alle Julia Roberts Filme.
Ja. Wir können uns ja auch privat noch unterhalten. Aber das fand ich total toll und genau, die sind halt in den Klamottenladen gegangen und haben neue Sachen gekauft und haben ihm eine neue Frisur verpasst und den dicken, verwilderten Bart abgenommen und so. Ich fand, dass sie ihm gut getan hat. Ich fand ihn nachher eigentlich attraktiv. Zu alt für mich, aber sehr attraktiv.
zu eurer Überraschung, das ist jetzt auch bescheuert, wenn wir jetzt, also für die Leute, die das jetzt hören, ne, dass wir immer jetzt, aber wir haben halt einfach jetzt schon eine Stunde darüber geredet. deswegen müssen wir uns das selber, glaube ich, immer wieder.
Aber wir reden gerade fast alles anders als vorhin.
Das stimmt.
Also
so, das ist aber ich wollte diese interessante Beobachtung von mir auch jetzt beim erneuten Versuch nochmal unterbringen, nämlich dass Dave Jerry sehr nach seinem eigenen Ebenbild stylen lässt. Also er lässt ihn auch rasieren und nur den Schnurrbart stehen, so wie Dave das auch hat. Er lässt ihn jetzt natürlich nicht die Haare abrasieren, weil Dave hat ja so eine leichte Plaid irgendwie. Das lässt er natürlich nicht machen, aber so den Klamotten, die er ihm kauft, die er für Jerry kauft, die sind auch alle genauso wie seine Klamotten. Der gleiche Stil, der gleiche Schnitt, gleiche Farbgebung im Grunde genommen. Also er klont Jerry so ein bisschen nach seinem Vorbild, weil er quasi gar kein anderes Styleverständnis hat als sein eigenes.
Ja, jetzt wo du das so sagst, da macht das total Sinn. Ich habe es einfach so den 80ern geschuldet.
Ich auch. Für mich sahen die einfach Look beide nach 80ern
einfach, aus. Genau, die sahen halt einfach 80er aus. Aber das macht natürlich inhaltlich total Sinn, wenn du das so sagst. Ja. Irgendwie, weil er auch gar nichts anderes kennt und weil er im Grunde zeigt es ja nochmal, er will sich öffnen und flexibler sein. Er ist aber so unflexibel, dass sein Ebenbild den einzigen richtigen Weg für ihn darstellt.
Dann bietet er ihm ja auch den Job in seiner Firma an. Also er will quasi sich selber auch nochmal vergewissern, dass er ja auch das richtige Leben führt, indem er es jemandem anderen aufdrängt und der dann damit auch gerettet wird.
Aber er beneidet Jerry ja auch auf so eine gewisse Art. Also diese Freiheit, die Jerry hat und lebt, egal wie freiwillig oder unfreiwillig die ist, die neidet Dave ihm ja auch ein kleines bisschen.
Ja, und da sind wir quasi wieder bei dieser Szene, wo die beiden irgendwie morgens losfahren in dem Rolls-Royce.
Ja.
Und sozusagen Jerry sagt, komm, lass uns doch mal an den Strand fahren, irgendwas Schönes machen. Und dann sagt Dave, nein, ich muss ja in die Kleiderbügelfabrik, weißt du, was das hier alles kostet, meine Fixkosten, das ganze Haus, die Kinder, bla bla bla.
Merkt man, was ihn so beschäftigt.
Genau, ja. Was ihn beschäftigt und dass er irgendwie unter diesem Zwang irgendwie lebt und sagt dann aber total schnell im gleichen Satz eigentlich noch, ja, okay, lass uns Strand fahren.
Ja.
Und bricht irgendwie, nimmt ihn natürlich, um so auszubrechen und trifft dann am Venice Beach auf die ganzen alten Kumpels von Jerry, bekommt dann auch so eine Flasche angeboten, in braunes Papier eingewickelt, man vermutet harten Alkohol, und er überwindet sich so, aus dieser Flasche zu trinken, aus der alle vorher gerade schon getrunken haben, und macht das dann auch mehrfach und gefällt sich dann auch so dabei, dass er sich das traut und so.
Abenteuer.
Genau, das Abenteuer, und jetzt ist hier irgendwie diese Freiheit, und da fand ich so schön, dass man irgendwann sieht, er steht an der Telefonzelle, die gab es ja damals noch.
Ja.
Und ruft zu Hause an, wie so ein Jugendlicher, und sagt halt seiner, nicht seiner Mutter, sondern seiner Frau halt Bescheid, ja, ich bin hier mit Kumpels am Strand und weißt du was, wir schlafen auch hier. Und sie ist irgendwie total entrüstet und legt auf und hat sich vorher total große Sorgen gemacht. Also es ist dann irgendwie so ein total pubertärer Akt, der aber gleichzeitig auch an so eine Midlife-Crisis erinnert, weil er natürlich alle Attribute, die man in einer Midlife-Crisis irgendwie sich so aneignet wie ein schnelles Motorrad, weil man jetzt endlich das Geld dafür hat und man ist 45 und man ist nochmal wild oder so. All das hat er ja. Also so materielle Dinge spielen ja überhaupt gar keine Rolle und deswegen geht er einfach in ein anderes Milieu und sucht sich wie so eine Jugendkultur, obdachlosen Jugendkultur. Ja. Quasi ist halt das, was sich ihm gerade anbietet, um da irgendwie auszureißen. Und genießt das, glaube ich.
Ja, die singen
ist
ja dann
aber am nächsten Morgen auch voll froh, wieder in sein tolles Haus zu kommen, hat man das Gefühl, ne?
Die singen da mit einer Gitarre, er hat sich dann auch seine Krawatte um den Kopf gebunden und so, um zu zeigen, er ist jetzt so voll genauso fancy, verrückt, ne? Und frei.
Aber das ist halt immer, was wir dann auch gemerkt haben, diese Freiheit, wie du auch gerade gesagt hast, er findet es toll und aufregend, aber es geht für ihn halt nur bis zu einem bestimmten Punkt. Am nächsten Morgen will er halt wieder zu Hause sein und dann will er auch, dass alles wieder in geordneten Bahnen läuft und dann kommen irgendwie die chinesischen Geschäftspartner auch zu Silvester und das ist auch total wichtig und so. Und wenn denn jetzt quasi diese ganze Familie lässt sich langsam so ein bisschen von dem Jerry-Vibe anstecken und jeder hat dann so seine eigenen Sachen, die er da so annimmt. Jerry schläft ja dann auch nach einer Intensivmassage auch mit Daves Frau. Was dazu führt, dass quasi auch ihre die Lust an sich selber und die Sexualität von ihr auch so wieder geöffnet wird, weil danach will sie ja auch wieder mit Dave schlafen.
Ja.
So und sorgt halt für eine Menge Chaos. Also er schläft dann auch mit Carmen und steckt Carmen mit quasi einem Gefühl für Gleichberechtigung an und dass sie sich sozusagen aufbäumt. Sie kleidet sich dann auch so in so einem...
Ja, in so einem Military. Ja. So. Ja,
sie ist dann auch so eine kubanische Revoluzzer, ne?
Auch gleich so mit so Stiefeln auch.
Ja.
Also sie hat ja dann auch so Poster von so Revoluzzern an den Wänden hängen. Und so. Also sie ist plötzlich voll Sozialistin.
Genau.
Und
er hat ihr so Literatur besorgt, aber gar nicht so, hey, schau mal, ich habe das gelesen, das wäre jetzt für dich in deiner Position gerade wichtig und emanzipier dich mal oder so, sondern es ist auch wieder wie der schöne Satz, den er am Ende sagt, warte mal, ich gucke ihn nach, er ist wichtig. Ich habe jedem gegeben, was er wollte.
Genau.
Genau, das stimmt. Und das gilt halt auch für sie. Also er hat diese Literatur gar nicht aus einer Überzeugung weitergegeben, sondern weil er dachte, okay, das passt jetzt zu dieser Person, das nehme ich mir von da. Also es ist natürlich auch sehr schlau und kalkulierend, aber total. Es ist eigentlich gar nichts Persönliches. Also von seiner Persönlichkeit zeigt er eigentlich ganz schön wenig. In dem ganzen Film.
Ja, und wenn er was erzählt, dann sind es ja nur Geschichten, die gelogen sind, wie sich dann rausstellt, über sein ehemaliges Leben und was er wie, wo du zu gekommen ist, das ist ja alles nicht wahr. Eigentlich ist er wirklich nur so eine Art, wie so, weißt du, wie Michael Landon in Ein Engel auf Erden. Er ist quasi immer das, was die Person gerade braucht. Also so, für diese Situation.
Das kam immer Freitagnachmittags.
Ich gucke das jetzt immer auf Sat.1 Gold.
Wo?
Sat.1 Gold.
Ah.
Das gucke ich eigentlich immer. Ja, aber das ist ja im Prinzip auch diese Idee.
Das stimmt, ja.
Der kommt in das Leben von den Leuten, repräsentiert was die brauchen, auch wenn sie nicht wissen, dass sie es brauchen, um aus irgendwie so einem Knoten in ihrem Leben zu lösen und ist dann auch wieder weg. Deswegen fand ich es auch nicht so gut, dass er wieder zurückgeht.
Ich fand das aber total gut, weil man es eigentlich erwartet hat, das klassische Erzählmuster wäre im Grunde, der Typ haut am Ende wieder ab.
Ja.
Haben wir eigentlich gesagt, dass er dann bei der Familie einzieht und da lebt?
Nee, stimmt. Also der, er versucht sich im Pool zu ertränken und Dave überredet ihn dann im Gartenhaus einzuziehen.
Genau. Und weil er da einfach noch ein bisschen weiter Gutes tun will und den noch so ein bisschen unterstützen will und so.
Genau, und eigentlich wäre das klassische Erzählmuster, dass am Ende halt er wieder geht und irgendwie sein eigenes Leben wieder weiterlebt, aber er geht ja wieder zurück.
Ja.
Also weil er ist kurz weg, frisst wieder ein bisschen Hundefutter.
Findet es dann aber auch eklig.
Findet es mega eklig und denkt sich, okay, ein Blick von der Familie, die am Gartenzaun steht, reicht und ich komme zurück.
Hat sich schneller an das schöne Leben gewöhnt, als ihm wahrscheinlich auch selber lieb war, weil er gesagt hat,
deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, was da die, gerade in Bezug auf die Obdachlosen-Szene, da die Message ist eigentlich. Des Films, aber vielleicht geht es darum auch gar nicht.
Ich finde übrigens, dass Nick Nolte in gewissen Situationen aussieht wie Frank Zander.
Ah, das kann ich nachvollziehen.
Na, ja. Er hat in dem Film eine extreme Frank Zander-Ähnlichkeit, nachdem er so gemake-upt ist. Das wollte ich nur mal nebenbei droppen, ist mir irgendwann mitten im Film aufgefallen, deswegen habe ich es in meinen Notizen geschrieben.
Vielleicht macht er auch immer in Hollywood so Gänseessen.
Würde ja passen, thematisch.
Nur das weiße Fleisch. Ich habe... mir ist aufgefallen, was ich hier noch in meiner Notiz habe, ist, dass der Sohn, als sie das erste Mal diesen Alarm drücken, der Hund drückt den Alarm, als Dave mit Carmen schläft, noch bevor Jerry bei ihnen ist, drückt er unten den Alarm und es kommen Hubschrauber, Polizeiwagen, alle möglichen kommen auf und der Sohn kommt draußen mit seiner Kamera, um das alles zu filmen und hat aber so ein alte Männer-Onesie an, so ein weißen.
So ein Unterhosen.
Ja, so komplett, so aber langärmlich.
Western-Zeug,
was ja in Beverly jetzt sowieso schon total Sinn macht, aber so ein, so ein komplettes Ding mit so Knöpfen vor.
Ja.
Das fand ich irgendwie eine interessante Idee, wer er nachts ist.
Da kommt ja auch der Nachbar dann, gespielt von Little Richard, und beschwert sich, dass bei ihm vor 2 Wochen eingebrochen wurde und da kam nach 20 Minuten ein Polizeiauto mit 2 Leuten drin oder so und hier bei denen geht einmal die Alarmanlage los und es kommt direkt Hubschrauber, 2 Wagen, große Artillerie.
Ich meine, sie
so.
Heißen ja auch noch White Men, ne? Also offensichtlicher kann man es auch nicht machen.
Mhm. Und dann
am Ende entschuldigt sich sogar die Polizei bei denen, obwohl das eigentlich...
Also Little Richard sagt dann auch, dass er diskriminiert wird und das ist ja tatsächlich auch super offensichtlich und er sagt auch, meine Leute kommen alle hierher, die werden alle die Häuser hier kaufen, werden alle hier leben, gewöhnt euch mal besser dran und so. Also quasi so das Thema Rassismus, das natürlich auch Mitte, Ende 80er in L.A. ein Thema ist, da irgendwie auch nochmal miterzählt.
Ja.
Und ich finde ganz gut irgendwie inszeniert. So.
Finde ich auch, weil am Ende kommt ja die Familie aus Kuwait auch, mit denen dann erstmal niemand zu tun haben will. Ja. Chinesen dann sind aber wieder super wichtig auf der Silvesterparty.
Ja, genau.
So und der mexikanische Bruder, also das ist ja im Grunde auch so eine etablierte Struktur, die schon ewig so ist und die heutzutage auch noch so ist, aber der Bruder, der Zuckerrohr erntet, der darf halt nicht rüberkommen. Ja. Also es gibt ja halt überall diese Klassenunterschiede. Und am Anfang ist ja auch, wenn der Nick Nolte sich auszieht, nachdem er in den Pool gefallen ist oder absichtlich in den Pool gesprungen ist, dass das Hausmädchen, das sonst immer quasi an unterster Rangordnungsstellung stand, fühlt sich dann auf einmal höher als er ist und ist angeekelt von den Sachen, die er macht. Also da wird ja total mitgespielt in dem Film und ich finde, aber auf eine super Art und Weise, die so beiläufig ist und die sich in so Kleinigkeiten erzählt, das mag ich. Deswegen wollte ich ganz gerne von dem Regisseur, dessen Namen wir noch nicht genannt haben, der heißt Paul Mazursky.
Ja.
Und ich habe noch nichts anderes von dem gesehen. Und der ist aber so ein Autorenfilmer, das habe ich gelesen über ihn.
Ja.
Und der hat ja einen anderen Bette-Midler-Film auch noch gemacht.
Was hat er denn noch gemacht?
Der heißt irgendwas mit Hochzeitstag. Scenes from a Mall im Original. Oh, und da spielt Bette-Midler mit Woody Allen.
Ja, stimmt.
Den habe ich schon, der ist einer meiner Lieblingsfilme.
Ja, ich habe gestern den Trailer gesehen und ich habe irgendwie total Lust, viele Filme von diesem Regisseur zu gucken, weil ich finde, dass ihm super gelingt, Geschichten zu erzählen, die auch eine wahnsinnige Tragweite haben und die sich aber in so ganz kleinen Sachen irgendwie äußern.
Ich wusste gar nicht, zum Beispiel der mit Bett, also der Scenes from Mall, dachte ich halt automatisch, dass da auch Regie Woody Allen ist, weil er eigentlich immer Regie führt. So.
Ja, genau.
Lustig, das wusste ich gar nicht.
Ja.
Interessant.
Voll interessant. Deswegen, ich finde euer Konzept ja auch total super, sich so alles
so eine
reinzuziehen.
Ja.
Diese Reihen. Ich habe einmal den Fehler gemacht, da hatte ich ein Michael-Haneke-Interview vorbereitet. und habe in der Vorbereitung alle Michael Haneke-Filme geguckt und war völlig destroyed. Ja. Ich habe dann mit ihm geredet und er sagte so, sag mal, bist du bescheuert? Ich kann mir ja noch nicht mal einen Film von mir angucken. Und das, du hast alle geguckt in einer Woche. Und oh, das Gott. Ist so,
ich hab nur
aber Games ich liebe gesehen. Es trotzdem halt in so Welten dann irgendwie abzutauchen. Ja. Deswegen Paul Mazursky, muss den Namen noch ein paar Mal sagen, der war mir wirklich völlig unbekannt, aber den gucke ich mir jetzt mal genauer an.
Der hatte auch echt so eine total runde Welt mit diesem Film so erstellt. Auch diese Autotelefone und diese Radiopsychologen und so. Das ist ja alles so, das ist auch einfach, das war alles total rund.
Was ich ihm gerne verboten hätte, wäre die Subjektive. Die setzt ja so oft in diesem Film ein und die ist so ätzend.
Erklär das mal für die Hörer, also ich die wusste auch nicht, was es ist.
POV-Handkamera. Das ist aber auch so ein 80er-Jahre-Ding, da war das mal eine Zeit lang schick, das immer zu machen.
Wie bei Alf.
Ja, genau.
Das ist ein sehr gutes Kompliment für dich.
Aber das wäre so meine Regiekritik, weil die wirklich deutlich zu oft
also
ist, gerade
heißt,
in der ersten
Hälfte. Also das heißt, dass die Kamera aus
dem direkten Blickwinkel einer Figur.
Da sind wir ja, manchmal sind wir der Hund, manchmal sind wir der Sohn, mit der tatsächlich eine Kamera hat. Da hätte ich es noch verziehen, also weil das sozusagen so ein bisschen, aber er macht es mit allen.
Na.
Ich fand ganz toll, das will ich noch sagen, weil der Mann hatte, also der Dave hatte zwei Szenen, wo er immer den gleichen Satz hintereinander gesagt hat. Das war am Anfang, als die Ertrinkenszene war, da hat er, glaube ich, wirklich 100 Mal nacheinander gesagt, hol die Feuerwehr, hol die Feuerwehr, hol die Feuerwehr, hol die Feuerwehr. Das hörte gar nicht mehr auf und es war so absurd, weil auch niemand auf ihn reagiert hat. Ja. Niemand.
Ja.
Also das war total toll. Und am Ende auf dieser Silvesterparty hat er immer geschrien, als er ihn verfolgt hat, also den Nick Nolte verfolgt hat,
hat er gesagt,
du hast mein Kind verführt, du hast mein Kind verführt. Und das hat er auch. Das hatte dann die gleiche Tragweite wie so, ein Leben ist vielleicht gleich vorbei.
Ja. Ja.
So. Und wie er oft, wie wild dabei so gerannt ist, also das hatte auch so was Körperliches und so was super Existenzielles, aber gleichzeitig Humoristisches. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ist natürlich auch die große Klammer des Films, es beginnt im Pool und es endet im Pool. Die Freundschaft zwischen Dave und Jerry sozusagen, oder die Beziehung zwischen Dave und Jerry, die alles auslöst, wird im Pool geboren am Anfang. Es ist ja auch also wenn man ganz auf die ganz hohe
Wassergeburt, oder?
Ja, wenn man auf die ganz hohe Kunst der Filminterpretation setzen wollen würde, würde man das ja auch eine Art Wiedergeburt von Jerry nennen, wie Dave ihn da aus dem Pool hochhebt und nach draußen
oder
ziehen lässt.
Oder ist es nicht die
so.
Wiedergeburt von Dave, nicht von Jerry?
Ich glaube von auch, beiden. Sie
ja,
kommen
es ist
ja
ein bisschen
beide
die Taufe von
Wasser.
Dave, die wird ja auch immer im Wasser gemacht. Und die Wiedergeburt von Jerry, der mit dem Leben abgeschlossen hat. Und am Ende stürzen auch alle in den Pool. Also es gibt diese große Party, die ist super wichtig für Dave.
Silvesterparty.
Genau, Silvesterparty ist super wichtig, weil da auch die chinesischen Kunden vorbeikommen, die er jetzt gewinnen will, um da sein Kleiderbügel-Imperium. Ich glaube, wir haben gar nicht erzählt, dass er Kleiderbügel macht. Er ist reich geworden, weil er einen magnetisch verschließbaren Kleiderbügel erfunden hat, den er an alle Holiday-Inn-Hotels verkauft. Und das sind natürlich Millionen, eine Riesenauflage an Kleiderbügeln. Und er ist jetzt kurz davor, nach China zu expandieren. Und die chinesischen Geschäftskunden sollen zur Silvesterparty kommen. Und da will er sie ein bisschen bezirzen und so ein bisschen einlullen, damit die auch ordentlich bei ihm bestellen. Und natürlich ist diese Silvesterparty sozusagen der Höhepunkt des Films, das große Finale, der große Showdown. Und da kommt es, wie es kommen muss. Eigentlich sind alle happy bis zum gewissen Punkt. Die Tochter isst auch plötzlich, die nimmt sich alles vom Buffet. Und der Vater Dave sagt zu ihr, sag mal, du isst ja wieder, was ist denn hier los und so.
Ich weiß gar nicht, ob wir das besprochen haben, dass sie quasi eine Essstörung hat, dass sie nicht isst.
Genau, sie hat eine totale Essstörung. Und
das wird auch immer mal wieder eher oberflächlich, aber immer mal wieder thematisiert.
Aber es nimmt auch keiner so richtig ernst. Also nee,
man nimmt es auch als Zuschauer am Anfang nicht ernst, weil ganz am Anfang denkt man noch, naja, aber dadurch, dass es so immer wieder erwähnt wird, nimmt man es dann irgendwann, denkt man so, da ist irgendwie wirklich was dran.
Genau. Und auf dieser Party steht sie rum und nimmt sich irgendwelche Häppchen und der Vater sagt, Moment mal, du isst ja. Und sagt sie, ja, ich wegen meinem neuen Freund, der hat mich so inspiriert, ich bin so verliebt und so. Und dann sagt er so, wer ist es denn? Und sie so, ja, dann druckt sie so ein bisschen rum und dann sagt er, ja, komm, jetzt sag doch mal, wer ist denn dein neuer Freund? Und dann sagt sie, Jerry. Und da rastet Dave
aber es ist quasi der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, weil davor hat er halt innerhalb kürzester Zeit erfahren, Jerry hat mit seiner Frau geschlafen, Jerry hat mit seiner Haushälterin geschlafen, mit der er vorher geschlafen hat und hat sie zu einem Revoluzzer gemacht und sie lässt sich jetzt von der weißen Elite nichts mehr sagen, was halt wir denken natürlich gut für sie, aber aus Daves Sicht ist es natürlich so ein bisschen, okay, klasse, das ist natürlich super jetzt in der Position und er hat seinen Sohn angestiftet, sein wahres Ich zu zeigen, Und der taucht dann mit seinen Boy George Freunden sozusagen auf der Party auf und ist dann endlich er selber und total happy, aber Dave hat natürlich damit halt Schwierigkeiten. Und on top of that kommt dann noch raus, dass Jerry mit seiner Tochter nicht nur Sex hatte, sondern auch sie jetzt in ihn verliebt ist und für immer mit ihm zusammen sind. Ja. Und Dave flippt halt aus, rennt, jagt durchs ganze Haus Jerry hinterher, der als Weihnachtsmann verkleidet ist auf der Silvesterparty. Und dann denken, und dann jagt quasi den beiden, jagt dann Barbara, also seine Frau und die Tochter hinterher. Und dann denken die Chinesen, dass das irgendwie offensichtlich eine amerikanische Tradition ist.
Fang den Weihnachtsmann.
Ja, das ist eine ganz schnelle Polonaise. Und, und rennen einfach hinterher und am Ende springen irgendwie alle in den Pool.
Ja, weil, glaube ich, auch der Geschäftspartner von Dave den Chinesen dann sagt, ja, das ist hier so eine Tradition.
Genau, das bringt
Glück.
Ja, um Glück.
Das zu retten, ne? Genau. Also, genau. Und Dave will ja am Ende aber Jerry ertränken im Pool. Also, es dreht sich ja auch um.
Genau.
Also, die springen die in den Pool, dann, um sich umzubringen.
Genau.
Ja.
So lustig, ja, stimmt. Er will ihn umbringen im Pool, wo er sich am Anfang selber umbringen wollte. Und dann will er es natürlich nicht mehr.
Er will ihn umbringen in einem Pool. Also, in dem er, also in dem Jerry sich umbringen wollte. Genau. Ja, ja, genau. Ja, das ist natürlich, das ist so.
Jetzt, wo es mir gerade einfällt übrigens, weil ich fand ja den Satz eigentlich ganz schlau, den Jerry am Ende sagt, ich habe euch allen ja nur gegeben, was ihr wolltet. Also ihr habt mich quasi alle als so eine Art das benutzt, das Tool, um das so, ne?
Ja.
Und ich habe euch das einfach gegeben. Aber alle drei Frauen wollten halt Sex, offensichtlich. Also er hat einfach mit allen dreien geschlafen. Das ist so wie eine, damit habe ich so ein Problem, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein 80er-Ding, dass damit so easy peasy umgegangen wird. Aber dass quasi er mit allen drei Frauen geschlafen hat, finde ich irgendwie komisch. Also ich finde, er hätte auch einer etwas das geben können, was sie braucht oder will, ohne seinen Penis.
Aber das haben die noch on top gekriegt, die haben Sex bekommen und die Revolution.
Ich meine, klar.
Ja, Sex ist halt, Sex im Grunde genommen das, was er wollte die ganze Zeit.
Ja, meinst du?
Und da
ja, oder
um
war das nicht einfach, weil sich das so ergeben hat?
Ja, aber weil das natürlich auch, ist ja auch was Angenehmes, das hat er wahrscheinlich auch lange nicht mehr gehabt und die sind also alles hübsche Frauen und dann hat er das halt einfach, hat er das so im Austausch, hat er sich von denen Sex geben lassen, sozusagen.
Das klingt irgendwie auch komisch.
Was ich unbedingt noch anmerken muss, ganz wichtig, ist, dass die eine extrem tolle Hausbar haben mit einem halbrunden Tresen und 1 Million Schubladen.
Oh ja, das stimmt. Ja. Aber eben so bunt und dann diese kleinen Schubladen, das fand ich auch toll.
Ja.
Stimmt. Ja, das ist auch so ein bisschen wie an der Küche, so auch die Frühstücksbar so ein bisschen.
Genau, die anrichtet. Ja, und dann, also, dann diese Party eskaliert und wir haben es auch alle ein bisschen kommen sehen, dass irgendwie sowas passieren würde, dass sich so zuspitzt und Dave einfach irgendwann Jerry wieder weghaben will, während sich die ganze Familie mittlerweile aber so ein bisschen in Jerry verliebt hat. Und wir sind am nächsten Morgen, die Party ist vorbei, die Familie, alle liegen draußen auf den Liegestühlen.
So, auch so ein Klischee, ne? Dieses nach der Party sind alle auf den Stühlen um den Pool rum eingeschlafen und no fucking way könnte ich jemals so besoffen sein, dass ich nicht die paar Meter zu meinem Bett noch gehe.
Ja, ist ein bisschen bequemer, ne?
Also, mir
auch so ein Schlafanzug ist ganz schön. Die sind alle noch in ihren fancy Dresses.
Ja. Stimmt, dir könnte das passieren.
Ja, und dann ist eben der große, sozusagen der emotionale Showdown, weil jetzt irgendwie klar ist, das ist ja alles so eskaliert wegen Jerry. Jerry hat diesen Trubel hier hingebracht und er soll jetzt gehen. Und Dave steht seinen Mann und macht das erste Mal überhaupt eine richtige Ansage.
Und alle sind aber auch ein bisschen sauer auf ihn, weil sich quasi rausstellt, dass alle seine Geschichten auch gelogen waren. Und weil die Tochter, also Dave sagt der Tochter, nee, ich liebe dich nicht, das war einfach irgendwie so. Und er sagt der anderen, nee, die Bücher habe ich nicht, die gehören mir nicht selber, ich habe die aus der Bibliothek geklaut oder irgendwie so. Mhm. Also all seine Geschichten sind nicht wahr. Und er war nie in einem Arschrahmen, er ist nur mal an einem vorbeigefahren.
Genau. Ja, das ist so die große Real-Talk-Zeit. Und er sagt ihnen allen, vielleicht magst du nochmal den schönen Satz zitieren, Stefanie.
Ich habe jedem das gegeben, was er wollte.
Ja.
Und das stimmt ja auch. Er hat ihnen allen irgendwie die Träume erfüllt, die sie hatten, oder zumindest die Aufmerksamkeit gegeben, die sie irgendwie nie gekriegt haben. Und deswegen sind sie alle so auf ihn abgefahren. Mhm. Und trotzdem, das ist ja auch, sie fühlen sich auch so ein bisschen ertappt und sagen dann halt, okay, und dann
Na, er geht dann, er nimmt sich auch seine Sachen wieder, also er macht quasi so richtig so einen Strich drunter und ich will auch nichts von euch mitnehmen, zieht sich seine Sachen an. Das Einzige, was er kriegt, ist den Hund, weil, wie Barbara dann sagt, er hat eh immer nur auf dich gehört.
Genau.
Und dann zieht er halt los mit dem Hund.
Der Familienhund Matisse.
Genau. Warum sie dann direkt zur ersten Mülltonne gehen, ist mir ein bisschen unklar, weil sie hätten ja auch ruhig nochmal 2 Meter weitergehen können.
Der Hund hatte Hunger.
Der Hund hatte Hunger, stimmt. Und dann geht er an die Mülltonne und findet irgendwie Pastete, eine offene Dose mit Pastete, und will mit dem Hund, kniet sich dann mit ihm so auf den Boden, was er auch vorher schon mal gemacht hat, um den Hund zum Essen zu animieren im Haus.
Der Hund hat nämlich einen Psychologen.
Genau.
Und der Psychologe hat immer nie rausgefunden, warum der Hund nicht mehr essen will. Ja.
Der Hund, wie hieß der nochmal? Der hat den deutschen Namen Doktor so und so. Ne?
Ja, genau.
Stimmt.
Ja.
Dr. So und so hieß er, glaube ich.
Ja, Dr. So und so. Hans-Peter So und so. Und geht dann mit ihm auf den Boden, will, und dann finden es aber beide eklig. Also er selber findet es eklig und der Hund auch, und der Hund guckt dann so zurück, weil die Familie mittlerweile in diese kleine Gasse gekommen ist und da alle traurig stehen und ihn angucken.
Ja.
Die gucken auch so süß, die Kamera fährt so über jedes einzelne Gesicht, genau. Und alle gucken so.
Alle haben sich so was Witziges ausgedacht.
Ja, die gucken echt so ein bisschen so, ja, so ein bisschen witzig, ne? So ein
genau,
bisschen ironisierend
Sohn
auch. Genau, der bläst die Backen so auf, ja. Und der Papa so trolldofen, so ein Hamsterblick und so.
Aber ich finde es eine interessante Pointe, weil sie gucken ihn dann so an und er guckt dann so ein bisschen sauer zurück und er checkt dann aber, okay, die stehen jetzt da alle und im Grunde genommen sagen die Blicke ja,
wir brauchen dich.
Ja, aber die sagen auch, jetzt hör mal auf mit dem Scheiß. Wir wissen doch, dass du da gar nicht mehr willst und zurück kannst. Und wir sitzen doch hier alle im selben Boot.
Wir brauchen einander. Und dann fand ich aber auch interessant, dann sind alle so schlurfen wieder so rein, ein bisschen mit hängendem Kopf. Und im letzten Moment guckt Dave so ein bisschen so, ach du Scheiße.
Ja, genau.
Scheiß, was
das fand ich super. Der allerletzte Blick gehört Richard Dreyfuss alias Dave, der so nochmal so ausatmet und so einen letzten Beat kriegt, wo er irgendwie,
war das jetzt richtig?
Weil alle so happy, dass er zurückkommt. Und er auch so im ersten Moment und dann echt so, aber warte mal.
Heißt das,
dass der jetzt für immer hier lebt und alle meine 3 Frauen knallt?
Und dann startet wieder Once in a Lifetime of Talking Heads, was ich auch eine interessante Entscheidung finde. Sehr selten, dass man den gleichen Song als Titel und Endcredit-Lied nimmt.
Ja.
Finde ich aber super.
Das machen wir bei unserem Podcast auch immer.
Weil der Song auch so perfekt passt, der rahmt das so super ein.
Mhm. Machen wir bei unserer Band auch. Also wir spielen dann immer das erste und das letzte Lied. Also das
dann hinten eine Reprise.
Song.
Ja, Reprise ist super.
Ja.
Finde ich auch gut. Und dann ist der Film vorbei. Dann sehen wir noch tatsächlich, der ganze Abspann läuft über die Gasse. Alle sind ja schon im Haus und ein Obdachloser läuft diese Gasse runter während des ganzen Abspanns.
Oh, den habe ich gar nicht mehr gesehen.
Und guckt nochmal, was in den Mülltonnen ist von den reichen Leuten von Beverly Hills.
Es liegt sehr nah beieinander, arm und reich.
In dem Fall auf jeden Fall.
Letzte Frage.
Ja.
Würdet ihr diesen Film weiterempfehlen?
Ja, auf jeden Fall.
Meinst du, er würde auch Matze gefallen? Dann laden wir ihn Matze, weil wir sprechen jetzt über ihn einfach 10-mal. Laden wir Matze nochmal ein, sprechen nochmal. Aber
Film.
Auch mit dir nochmal.
Genau. Okay, alles klar. Ja, wir wiederholen das einfach endlos.
Wir haben ja Matze auch versprochen, ich weiß nicht, ob wir das in dem ersten kleinen Teil schon besprochen haben. Wenn ja, hört ihr es jetzt 2-mal. Wir haben ja mit Matze zusammen die Piratenbraut geguckt.
Ja.
Also mit deinem Mann. Und den fand der, ich sag mal, Mittel. Ein vorsichtiges Mittel. Mhm. Und habt ihr vielleicht gehört. Und wir haben ihm ja auch immer versprochen, dass wir ihn nochmal zu einem Film einladen, der ihm Spaß macht.
Ja.
Also,
da ist jetzt natürlich auch Druck.
Wir können auch zusammen mit unserem Sohn zur Police Academy vorbeikommen.
Ja.
Police Academy 3, habt ihr noch nicht?
Sehr gut.
Eine Familienfolge.
Ich finde einen guten Film. Ich finde, der ist auch gut gealtert. Also man kann ihn immer noch gucken, der ist immer noch sehr unterhaltsam. Man spürt, dass der ein bisschen anders ist als diese ganzen anderen Filme, die so eine gleiche Thematik haben, die sogar die gleiche Besetzung haben. Der ist so ein bisschen schlauer einfach als diese.
Ja,
als diese,
und ich finde ihn zeitlos und ich finde, er hat seine Mittel total gut genutzt. Ich war wirklich ab Sekunde 1 mit Bild, Typo, Musik, ich war sofort drin und ich hatte auch sofort gute Laune, obwohl auch super krasse Themen irgendwie behandelt werden, aber wie gesagt.
Der ist so warm und herzlich, der Film, ne?
Ist so ein,
das macht echt eine Menge aus, finde ich.
Ja, fand ihn sehr, sehr unterhaltsam, sehr schön und nicht platt, obwohl er so viel Juppitum irgendwie gezeigt hat.
Finde ich auch.
Ich habe auch noch das schöne Zitat, ich weiß gar nicht mehr, irgendwer sagt das irgendwann zu irgendwem in diesem Film. Ich weiß nicht mehr, wer, wann, wo,
vielleicht
zu wem.
Vielleicht erraten wir
es. Ja.
Aber das Zitat lautet, sie sind auf perverse Art attraktiv.
Das habe ich nicht gehört.
Das finde ich einen schönen Satz.
Aber dazu habe ich noch ein anderes Zitat. Vielleicht wisst ihr, wann das gesagt wird.
Hast du hier eigentlich eine Farbsache?
Ach so, ja, ich mache gerne mit unterschiedlichen Farben. Das sind hier verschiedene Rot- und Rosatöne.
Ja.
Ich habe so Filzstifte auf meinem Schreibtisch und ich wechsle die dann immer zwischendurch, weil ich das irgendwie...
Okay, aber ist jetzt nicht quasi Rot
ist
sind
nicht
Zitate,
inhaltlich.
Pink
ist
sind
so eine
nur
reine Optiksache.
Okay.
Das Zitat, vielleicht könnt ihr das noch zuordnen. Er ist auf seine Art ein Weiser.
Ja, das sagt Betty Midler zu ihrer Tochter, als die Tochter nach Hause kommt und verwirrt ist, warum Jerry jetzt hier wohnt.
Nein, das sagt Betty Midler zu Richard Dreyfuss.
Halb richtig.
In der Küche.
Und geht dann so weg, hat so einen Pulli an.
Nee, sie sagt es zu Carmen. Als Jerry mit Matisse, dem Familienhund, zusammen aus der Schüssel isst.
Ah.
Weil er dadurch den Hund animiert, wieder zu essen, wenn er nichts gegessen hatte. Genau wie die Tochter. Hund und Tochter, Essstörung.
Betty Midler sagt auch irgendwann einen schönen Satz. Einkaufen ist wie Sex ohne Orgasmus. Ja, da muss mal der Alarm
losgehen. Kriminell gut, Nils.
Einkaufen ist wie Sex ohne Orgasmus.
Ja, wenn man das, ja, also, ja. Ich sag mal, es gibt ja unterschiedliche Arten von Sex.
Und auch unterschiedliche Arten von Orgasmus natürlich.
Ja. Ich fand noch ein Zitat gut.
Ja?
Die Klinik für Nervenkranke nimmt keine Hunde auf. Sagt sie beiläufig, als sie so den Tag recappen, die beiden als Ehepaar, als sie die Treppe hochgehen.
Ich find's so geil, weil sie viele Sachen so beiläufig sagt, die so zeigen, was sie für eine Sicht aufs Leben hat. Ja. Ne? Das ist so lustig.
Übrigens, mit der Nervenklinik gesprochen.
Ich arbeite dreimal die Woche umsonst im Krankenhaus. Ich mache wirklich genug Charity.
Ja, sie sagt auch einmal, als dann Dave, als sie zurückkommt und Dave sagt, ja, der wohnt immer noch hier und sie so ausrastet, da rennt sie so die Treppe hoch und dann sagt sie, wie ist die Notrufnummer? 911? Also so, da sieht man so, dass sie nicht mal weiß, wie die Notrufnummer ist.
Nee, sie hat nicht Notrufnummer gesagt. Sagt, sondern wie ist diese irgendwie Hilfe, also so wenn, also was sie eigentlich meinte, war so eine Art Hilfetelefon für so Leute wie ihn.
Ja.
Und das ist ja nun auch nicht 911, aber bei ihr ist quasi alles 911.
Ja, weil sie ruft bei der Psychologen-Hotline an, wenn sie ein Problem hat, ne? Und Leute wie er rufen bei der 911.
Genau, wahrscheinlich so. Ich finde, ich liebe auch schon, wenn sie durch die Stadt fährt, wie sie das Lenkrad hält, wahrscheinlich, weil sie gerade von der Maniküre kommt oder vielleicht hält sie es einfach immer so, aber so, sie lenkt so.
Es gab auch noch das schöne Detail, das ist mir auch gefallen.
Gut gerade übrigens auch für nur einen Audio-Podcast zu sagen, guck mal so.
Guck mal, wie sie fährt. Ja.
Ein schönes Detail noch, das mir auch gut gefallen hat, als Dave dann schon so ein bisschen so im denkt so, oh Gott, ich muss Jerry loswerden, der nervt mich, die ganze Familie steht auf ihn, das ist ätzend, irgendwie werde ich ihn los, geht er so zu seinem Auto und ist so ein bisschen so, man merkt auch, er ist so leicht derangiert und so und er weiß irgendwie auch nicht mehr so richtig, wohin soll und sein Gärtner sagt dann zu ihm, ja, Sie sehen echt fertig aus, machen Sie doch mal eine Woche Urlaub in meinem Haus auf Hawaii.
Ja, stimmt, das kann ich Ihnen und Ihrer Frau geben, ja, da können Sie ruhig hin. Das ist so, okay. Ja.
Und, aber er war so wirklich tief dankbar und man hat so den inneren Terminkalender gesehen, weil er das gerne machen wollte.
Aber niemand super, dass selbst das Personal so Urlaubshäuser hat, so auf Hawaii und so.
Aber der kam ja aus Hawaii. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Achso, du meinst, das sollte ein Hawaiianer sein?
Das war ein Hawaiianer.
Ja. Ich dachte, es sollte so ein bisschen so, hier hat sogar das Personal.
Achso, ja, ich glaube, der hat einfach noch so, ja, er wohnt in L.A., aber sein Herz ist auf Hawaii.
Ja. Aber sein Haus gibt er gerne her.
Ja, klar.
Aber ich finde gut, dass er so notfallmäßig auch sagt, jemand pinkelt auf ihre Blumen und ich wollte Ihnen nur sagen, das waren nicht wir.
Die Hyazinthen, ne?
Eine ist schon eingegangen.
Ja, oh.
Nee, der hat mir gut gefallen. Das ist ein schöner Film.
Ich fand den auch,
ich fand ihn auch toll.
Also heute ein ganz, ganz besonderes Dankeschön an dich, weil du hast quasi zwei Podcasts zum Preis von einem gemacht. Das ist ja nicht so ein guter Deal.
Ich habe aber auch zwei Tassen Kaffee gekriegt.
Das stimmt. Und ja, tausend Dank, dass du mit uns den Film ein zweites Mal besprochen hast und wie ich finde, nicht weniger spannend. Also weil wir haben einfach über andere Sachen gesprochen. Der Film hat ja genug zu geben.
Läuft die Aufnahme denn noch, Maria?
Nils?
Das war aber jetzt wirklich ein sehr nervöser Blick.
Ja, ich bin auch noch ein bisschen verschwitzt deswegen.
Ja, ich will mich ganz herzlich für die Einladung bedanken. Es hat total viel Spaß gemacht, mit euch über den Film zu sprechen. Vielen Dank.
Cool.
Schön, dass du da warst. Demnächst dann wir beide zusammen live auf der Bühne. Deutsch und Japaner, die Band, auch in eurer Stadt. Haltet Ausschau. Es werden fantastische Liederabende. Wir können auch einen Liederabend machen, Zoffen Beverly Hills, so wie alle Lieder aus dem Film. Sind ja nur 5, glaube ich. Aber machen wir dann halt einfach.
Ja, du, das ist so ein...
Zoffen Beverly Hills, die Band.
Nehmen wir halt noch jemanden ins Vorprogramm.
Genau.
Ne, das ist so.
Ja. Ihr kennt ja ein paar Leute, vielleicht kann jemand zaubern.
Wenn ihr uns schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne tun unter der E-Mail-Adresse
vimav@poolartists.de.
Und wenn ihr uns Fragen via Twitter stellen wollt oder uns auf Twitter folgen wollt, wozu ihr auch herzlich eingeladen seid, dann findet ihr uns dort unter @vimavwarweg.
Weil Vimav schon weg war.
Genau. Hinterlasst uns gerne eine iTunes-Bewertung, da freuen wir uns immer. Wir lesen das tatsächlich auch immer. Aber schreibt uns auch so jederzeit, was ihr doof fandet, was ihr gut fandet, was ihr gerne von uns haben wollt. Ne?
Genau.
Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann, macht's gut. Stefanie, bis ganz bald.
Bis
und,
bald.
Und grüß die Familie.
Das mache ich, danke.
Alles klar.
Macht's gut.
Tschö.
Wiedersehen macht Freude.
Wie Muff?